Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Mein Name ist Martin Holland, ich bin aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir Thorsten Lehmhuis aus der CT-Redaktion.
Hallo.
Und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom.
Hallo.
Und wir haben ein viel diskutiertes Thema der vergangenen Woche. Du hast ganz schön eine Diskussion ausgelöst, Thorsten, mit deinem Kommentar zur Egozentrik der Linux-Entwickler. Um mal kurz zusammenzufassen, es geht darum, oder beziehungsweise du kannst das ja mal selbst kurz zusammenfassen. Also was hat dich denn so geärgert?
Also es gab tatsächlich zwei aktuelle Beispiele, wo ich gesehen habe, okay, da sind Sachen, die müsste man eigentlich mal besser machen und die müssten schon seit Jahren besser werden, aber sie werden nicht besser. Und das hat mich dann so aufgeregt, dass ich dann darüber geschrieben habe, dass das solche Probleme häufig an der Egozentrik liegen und dass das auch tatsächlich der Grund ist, warum ich fürchte, dass Linux sich nicht durchsetzt auf dem Desktop. Und vor allen Dingen, dass irgendwann ein Google, Apple oder weiß der Geier was mit irgendeinem Android, Chrome OS kommt und sozusagen Windows dann auch verdrängen wird. Aber das ist dann eben nur den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Weil dann haben wir zwar vielleicht freie Software alle auf unseren Kisten, aber letztendlich ist das wirklich kein größerer Fortschritt, weil die einfach an unsere Daten ran wollen und auch sehr viel Kontrolle über diese Systeme ausüben.
Genau, weil kurz, also der Stand der Dinge, da gab es die Woche schon wieder eine aktuelle Meldung, ich glaube, von Steam-Nutzern, die irgendwie, ich glaube, 1% oder 1,5% nutzen Linux. Gut, das ist jetzt natürlich eine bestimmte Gruppe, das sind Spieler, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall eine sehr große Gruppe. Also Linux ist jetzt über 20 Jahre alt, hatten wir den 20. Geburtstag neulich.
Der Linux-Kernel ist 26 dieses Jahr, glaube ich, geworden. Genau. Ja. 25 war letztes Jahr.
Ah, genau, 25 war es. Und das Ziel war ja, ein Desktop-Betriebssystem zu bauen.
Sagen wir mal so, Linus Torvalds hat sich was gebaut, was er auf seinem eigenen Rechner einsetzen wollte, genau.
Genau, und also jetzt mal abgesehen von den ganzen Erfolgen von Linux, wo es jetzt sich durchgesetzt hat oder zumindest große Marktanteile hat, auf dem Desktop ist es einfach nicht, hat sich es nicht durchgesetzt.
Nicht sonderlich weit, genau. Also es gibt so Leute wie mich, die benutzen es und auch unter den CT-Lesern gibt es, glaube ich, einen ganzen gewissen Anteil und sich auch unter Heise Online-Lesern. Aber so richtig Marktbedeutung hat es nicht. Also selbst der Mac ist da deutlich weiter verbreitet.
Um mal von den Heise Online-Lesern zu reden, da gibt es zwar in den Foren zwar immer viele, die sagen, also ist doch klar, Linux-Desktop, aber unter den Lesern ist es tatsächlich auch nicht die Mehrheit, die das Linux einsetzt. Die Zahlen liegen so zwischen 3% und 6%. Also sind auch im Verhältnis zu dem, was Windows benutzt oder dann auch macOS, eher deutlich in der Minderheit.
Ja. Genau, also das Interessante.
Wobei man da natürlich vorsichtig sein muss. Es gibt natürlich ein Linux, das sich auf dem Desktop durchgesetzt hat, und das nennt sich Android. Und davon gibt es natürlich ganz viele Leser, die das benutzen.
Offen,
und zwar so ein bisschen provokativ.
Da kommen wir jetzt in die Problematik, was ist eigentlich Linux?
Genau,
eigentlich ist es halt nur der Linux-Kernel, aber viele bezeichnen mit Linux halt irgendwie Betriebssysteme, die diesen Kernel einsetzen.
Genau, also das Interessante ist ja, dass obwohl diese Zahlen so eindeutig sind, das so ein Aufregerthema ist. Also man sieht es jetzt auch schon hier, also natürlich möchten wir auch gleich ein bisschen auf die Fragen von den Lesern und Zuschauern eingehen, aber ich sehe, dass es auf jeden Fall schon viele Beiträge gibt, sage ich jetzt mal. Ich kann es jetzt noch gar nicht so schnell überfliegen. Also es ist auf jeden Fall ein Diskussionsthema. Der Kommentar von dir hat 3000 Kommentare.
Ja,
Leute,
ja,
die Forenbeiträge, die darüber diskutiert haben. Also obwohl die Bedeutung jetzt rein mengenmäßig so gering wäre, ist es ein Aufregerthema. Und das ist, weil Linux ist schon auch ein bisschen emotional.
Also ich glaube, da ist auch ein großer Faktor, die Leute sind mit Windows nicht richtig glücklich und würden sich häufig auch wünschen, dass Linux sich durchsetzt und das, weil sie einfach glauben, ein freies Betriebssystem ist einfach das Bessere. Und als Reaktion auf den Kommentar, auch hier in der Redaktion oder anderswo, habe ich auch häufig gehört, ja, du hast ja genau recht, ich habe es auch mal mit Linux probiert, weil ich wollte das gerne, aber an genau solchen Problemen bin ich dann gescheitert. Ja.
Aber ist das nicht, also wenn du das so formulierst, ist das nicht selbst schon eine Filterblase, wenn du sagst, dass die Leute, die sind unzufrieden mit Windows, wollen weg, haben ein freies Betriebssystem lieber. Ja, eine bestimmte Klientel, ja. Aber ich würde mal sagen, dem normalen User ist das völlig scheißegal.
Das glaube ich auch. Also es wird dem normalen User immer egaler. Und das ist eben auch der Grund, warum ich denke, dass dann irgendwie so ein Google mit Chrome OS um die Ecke kommt und man macht alles im Web und man verliert mehr die Software, die Kontrolle über seine Daten und was man also die Daten, die man speichert und auch die Metadaten. Und da ist Linux und freie Software dann nachher vielleicht nur ein Vehikel.
Ja, also die Kontrolle über die Daten verliert man ja nicht unbedingt. das ist dann nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber es ist natürlich so, mit den Smartphones haben sich Leute sich daran gewöhnt, im Web zu arbeiten.
Genau.
Und das fällt natürlich dann auf den Desktop zurück. Das heißt, das merkt ja Microsoft auch. Die verdienen zwar mit Windows immer noch ein Schweinegeld, aber die merken ja selber, dass die Relevanz dessen, was sie da machen, so ein bisschen abnimmt. Natürlich benutzen alle noch Windows und wenn du das 10 rausgibst, ist auch immer noch ein großer Aufreger. Aber das ist ja keine Sachen mehr so wie damals mit Windows 95 versus OS 2 oder irgendwie so Geschichten, wo es tatsächlich noch um was ging sozusagen. Ja. Tatsächlich auch darum, wer den Markt beherrscht. Ne?
Aber auch damals waren solche Diskussionen, was das bessere Betriebssystem schon polarisieren.
Das ist schon eine alte Diskussion. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen, was du in dem Kommentar geschrieben hast. Also das mit der Egozentrik, du hast ja, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Der Gedanke und die Kritik ist, dass wenn jemand bei Linux ein Problem sieht oder sagt, er möchte etwas besser machen an Linux, machen das viel zu oft Entwickler nicht, indem sie sich eine bestehende Distribution, eine Linux-Version nehmen und die besser machen, sondern eine eigene
aufmachen. Es trifft es nicht ganz. Also es gibt durchaus viele Entwickler, die bei den Großen mithelfen. Aber es gibt halt auch meines Erachtens einen zu großen Anteil von Leuten, die dann einfach eben ihr Ding machen. Die nehmen dann einfach ihr Ubuntu, modifizieren das, beseitigen ihr Problem und stellen das dann als Torsticks oder Martinix ins Web. Und das findet natürlich immer wieder Nutzer, die dasselbe Problem hatten und dann begeistert sind davon. Aber letztendlich wäre es einfach viel besser, wenn viele der Probleme direkt eben bei Ubuntu und Co. behoben werden würden, weil dann verschwinden sie einfach aus der Welt. Genau. Das ist so ein bisschen wie Unkraut zupfen. Eben, man kann eben das Unkraut einfach eben abschneiden, aber dann wächst es halt wieder nach, weil die Welt dreht sich ja weiter. Aber wenn man das Unkraut eben mit der Wurzel ausreißt, dann verschwindet es richtig.
Ein User hat es so ein bisschen schön zusammengefasst. Linux, das System der 1000 Benutzeroberflächen und 3 Textverarbeitungen. Dass man unter Umständen sich tatsächlich um die falschen Probleme kümmert.
Naja, die Sache ist, es gibt ja niemanden, der bei Linux sagt, wir kümmern jetzt uns um das. Mhm. Das ist halt natürlich auch was die Freiheit mit sich bringt und ermöglichen will, dass man eben sozusagen, was weiß ich, wenn einem GNOME nicht gefällt, dass man es halt forken kann und sein eigenes Desktop auf dessen Basis erstellen kann. Aber eben auch das wird zu häufig gemacht, nur weil einem irgendwie ein Detail nicht passt.
Ja, das ist interessant. Also im Prinzip beschreibt es ja auch die Situation, vor der wir auch historisch stehen. Ne? Wenn man über die Alternativen oder wenn man Linux gegen irgendwas diskutiert, dann diskutiert man immer gegen ein proprietäres System. Wir diskutieren, oder damals mit Windows. Windows und OS 2, das waren beides proprietäre Systeme, die sie bekriegt haben und wo man sagen konnte, das ist besser oder das ist besser, aber auch bei OS 2 war es ja nicht so, dass du dann irgendwie 1000 verschiedene Dinger hattest, sondern es gab eine Lösung, die hatte eine Richtung und eine Logik und einen Ansatz, versuchte das anders zu machen. Wenn du im Moment hast das Ding, wenn es darum geht, wer jetzt unter Umständen Windows auf dem Desktop oder sowas tatsächlich gefährlich werden könnte, dann geht es auch immer um proprietäre Systeme. Wenn du Android oder Chrome OS eben zwar ein Linux-Kernel, aber an sich ein proprietäres System betrachtest. Das heißt, es ist immer die Frage, Linux hat natürlich auch eine philosophische Begründung sozusagen, warum man das nutzt. Und das ist auch für meinen Geschmack auch oft ein Problem, dass dann aufgrund dieser philosophischen Begründung oft eine sehr ideologisierte Diskussion geführt wird.
Ja. Ja. Also der Vorteil halt ist, das ist so ein bisschen wie mit in der Natur, mit natürlicher mit Evolution. Linux ist einfach Evolution, aber das dauert halt, wenn da immer alle gegeneinander kämpfen und immer mal alle was ausprobieren, damit sich der Stärkere durchsetzt. Und da ist einfach dann ein IBM in Zeiten von OS 2, ein Microsoft heute oder damals oder eben ein Google, die irgendwie Android gerade entwickeln und die da konstruiert, die sind dann einfach, das ist dann einfach Intelligent Design, hätte ich beinahe gesagt.
Und das ist dann, kann man es mal durchgehen aber lassen.
Ja, das ist dann einfach schneller als die Evolution, die Linux dadurch läuft.
Wobei man sagen muss, also das ist bei OS 2 war es ja eben nicht das Konzept von Linux, das da verfolgt wurde, sondern im Prinzip, dass es nicht funktioniert hat, da hat halt IBM verkackt. Ne?
Ja.
So, fertig aus.
Und ich habe jetzt mal eine Frage aus dem YouTube-Chat, die, also so wie ich es vorhin beschrieben habe, so verstehen es wahrscheinlich viele Leute, die sich mit Linux nicht so beschäftigen. Also dieses, ich gründe einfach ein neues Linux eine neue Distribution für meinen bestimmten Zweck. Björn Römermann fragt, warum das so oft direkt als neue Distribution gemacht wird und nicht nur die Oberfläche geändert wird, weil für die meisten Leute, die jetzt noch nicht Linux benutzen, also sagen wir mal, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, ist wahrscheinlich vor allem die Oberfläche immer das, wo sie Sachen sehen und als Problem haben. Warum wird das, also das zum Beispiel hatte ich das Gefühl, da kann ich immer relativ wenig machen.
Also es ist einfach so ein bisschen so, es gibt ja schon relativ viel Oberflächen und natürlich sind da auch in den letzten Jahren neuere entstanden, aber es hat sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen eingebürgert, dass dann auch gleich eine Distribution darum entsteht, weil das, was man sieht, damit das, was man sieht, funktioniert, muss man häufig auch unten drunter irgendwas basteln. Und das ist eben manchmal nicht so einfach, wenn man dann versucht, da irgendwie mit etablierten Projekten zusammenzuarbeiten. Und dann ist es eben manchmal einfach schlicht und ergreifend viel einfacher, schnell mal die eigene Distribution zu machen, da eben die eigene Oberfläche reinzubasteln, da drunter am Unterbau, am Fundament die Änderungen vorzunehmen, die man braucht und das dann einfach rein auszuhauen. Das macht übrigens auch die Großen so. Auch Ubuntu hat bei seinem Unity Desktop an einigen Sachen im Fundament gearbeitet und das war dann tatsächlich der Grund, warum dieser Unity Desktop bei vielen anderen Distributionen sich nicht nachinstallieren ließ. Ja. Wohingegen GNOME oder KDE und ein paar andere Desktop-Projekte konkret darauf ausgelegt sind, dass sie halt auf möglichst vielen Distributionen funktionieren.
Okay.
Aber das, ja, trotzdem bleibt natürlich das Problem, also klar, du kannst dann sagen, jetzt nimm GNOME oder KDE, funktioniert im Prinzip auf allen Distributionen. Aber dann geht es dann schon los, dann kommen die GNOME-User und sagen, wir sind viel besser als der KDE und umgekehrt. Die Diskussion gibt es dann auch immer noch.
Ja, gut, das sind auch Menschen, nicht, die gibt es immer.
Das ist auch im Hasenzüchterverein.
Ja, aber das Ding ist auch, dass GNOME und KDE sich ja dann auch immer in der Bedienung unterscheiden. Das heißt, wenn ich das jetzt jemandem in die Hand gebe, der sich nicht auskennt, und der trifft auf jemanden anders, der den anderen Desktop benutzt oder so, dann hat er schon wieder ein Problem. Das heißt, da ist so eine Vereinheitlichung ja eigentlich erstrebenswert.
Die Sache ist die, und das ist in meinem Kommentar vielleicht auch nicht ganz deutlich rausgenommen, ein wenig Vielfalt muss sein. Ich bin selber zum Beispiel GNOME-Entwickler, nicht GNOME-Nutzer. Ich komme damit gut klar, aber ich sehe, dass viele Leute damit einfach nicht gut klarkommen. Das ist irgendwie zu anders oder zu ungewohnt und sie müssen sich zu sehr an den Desktop anpassen. Und es gibt viele, die mögen halt zum Beispiel eben KDE Plasma, weil man da eben viel einstellen kann. Und das finde ich vollkommen legitim. Was ich halt als Problem sehe, ist eben, dass wir nicht 100 oder 1000 Desktops brauchen, sondern eben für so verschiedene Nutzerklassen mal 5 oder vielleicht noch ein paar mehr. Aber dann reicht es auch. Und das ist bei den Forenkommentaren teilweise auch, habe ich gesehen, dass das bei den Leuten falsch ankommt. Die denken, ich will den Einheitsdesktop, das will ich gar nicht. Es ist eher so, dass ich denke, wir brauchen so ein paar Desktops und dann ist gut, halt nicht zu viel.
Das ist, ich meine, das ist natürlich auch problematisch. Auch wieder so ein kleiner historischer Ausflug. Es gab ja mal den Versuch, so einen einheitlichen Unix-Desktop zu schaffen, auf den sich alle Hersteller von Unixen damals einigen konnten. CDE hieß das damals, Common Desktop Environment. Und da der eben so eine eierlegende Wollmilchsau sein sollte, eben alle Bedürfnisse aller unterschiedlichen Systeme und User und Anwendungsszenarien erfüllen, war der so fett und so kompliziert dann auch letztlich, dass kein Mensch den haben wollte. Obwohl er vielleicht gar nicht schlecht aussah. Ne? Aber und dann kam dazu, dass er natürlich dann auch grafisch gleich so sein sollte, dass alle zufrieden waren. Und das ging mit der Hardware, die war viel zu schwach dafür. Und so. Das war ein Graus. Und wenn ich mir vorstelle, dass man sowas für Linux versucht, dann wäre das natürlich auch Mist. Auf der anderen Seite, ich denke mir auch manchmal, ich versucht es immer so vom normalen Anwender zu denken, der sagt oder so, okay, das Windows, irgendwie will ich jetzt auch mal was Neues ausprobieren, dann steht er davor und weiß erstmal nicht, was er tun soll. Dann nimmt er halt eine Distribution, dann bleibt er bei dieser Distribution und mit einer anderen kann er schon wieder nichts mehr anfangen. Ja.
Genau. Ich habe noch einen Hinweis auch wieder aus dem YouTube-Chat. Hanna Miller schreibt, und das wäre vielleicht ein Grund, also oder ja, hört es ja gleich, wobei es super schwer ist, eine Änderung in einer großen Distribution durchzusetzen. Da sitzen schon Chefs, die nur ihre eigene Meinung durchsetzen wollen. Ein normales Gespräch ist mit denen nicht möglich. Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen zu direkt, aber die Schwierigkeit kann ich schon, also so wie ich es vorhin beschrieben habe, wahrscheinlich ist es vielleicht wirklich für manche einfacher.
Genau, es ist auf jeden Fall
Ubuntu einfacher, Einfluss zu haben.
Weil natürlich sitzen auch bei den großen Distributoren Leute, die Egos haben und sagen, ach nee, das will ich so nicht und das einfach rund raus ablegen. Häufig gibt es auch gute Gründe, warum sie irgendwas ablehnen, was man einreicht. Das ist also tatsächlich nicht einfach bei diesen Distributionen
mitzuarbeiten. Du hast ja selber Erfahrung damit.
Ja, genau. Ich habe früher bei einer Distribution mal relativ viel mitgemacht. Da fehlt mir mittlerweile die Zeit zu. Und das ist einfach wie so häufig im Leben. Man muss Kompromisse eingehen. Man muss manchmal einfach auch Sachen akzeptieren, die einem selber nicht gefallen. Aber man hat halt nur so und so viel Zeit. Das heißt, man muss dann manchmal in anderen Bereichen auch andere Leute machen lassen.
Ja. Was ich noch vorher überlegt habe, auch dein Kommentar, also man hat ja schon verstanden, also die Schwierigkeit und warum das frustrierend ist für, also für viele, sicher nicht nur Nutzer, sondern auch Entwickler, die vielleicht auch gerne was größer machen. Gibt es denn, also offensichtlich ist das ein Thema, das viele interessiert und auch hierzulande, also zumindest unter unserer Leserschaft diskutieren, gibt es denn Ideen, wie man das ändern kann? Also im Zweifelsfall könnte dann nur jemand noch eine neue Distribution. Das ist dann wahrscheinlich nicht. Gibt es da überhaupt Diskussionen drüber, auch international zwischen Entwicklern? Oder hast du das Gefühl, dass
das ist, dass das in gewisser Weise ist es ein Problem, das bekannt ist, ja. Und das ist ja nichts Neues.
Ja.
Und die Leute haben sich so ein bisschen damit arrangiert und natürlich gibt es immer so Einzelne, die irgendwie versucht auf die Leute zugehen und sagen, hey, mach doch bei uns mit. Oder irgendwelche Projekte, die merken, okay, ja, wir arbeiten hier mehr gegeneinander an, lass uns das doch mal zusammenlegen. Und so gehen dann auch manche Sachen tatsächlich, werden vereinheitlicht, aber manche Sachen spalten sich dann wieder auf, ja, und am Ende wird es halt bislang meistens eher mehr.
Genau, weil eigentlich, wenn du von Evolution vorhin gesprochen hast, ist ja eigentlich so, dass zumindest so wie wir sie kennen bislang, dass sich das Beste am Ende ja doch durchsetzt und dann irgendwie alle anderen aussterben. Das ist zumindest, das, nicht alle anderen jetzt, aber nicht.
Das Beste nicht immer, aber das, ja, dass sich häufig zwei oder drei Sachen oder so durchsetzen und die anderen dann nur Nischenbedeutung haben oder so.
Genau. Dann, in der natürlichen Evolution mag das sein, wage ich jetzt kein Urteil darüber abzugeben, ob sich auch da immer das Beste durchsetzt. Bei der IT oder bei der Technik stimmt es definitiv nicht. Sonst hätten wir keine VRS gehabt zum Beispiel. Und andere Geschichten. Der VRS ist immer das prominenteste Beispiel, aber es gibt natürlich in der Technik viele, wo zum einen Markt macht, zum anderen.
Ja, aber da ist es ja auch Egozentrik der Firmen, die dahinter sind. Das gibt es natürlich auch im Linux-Bereich. Es sind ja nicht nur die freien Entwickler, die sind, sondern auch die Firmen, die irgendwelche Interessen haben. Und auch die verrennen sich eben, wie du das mit dem CDE, mit dem Desktop Environment, weil die denken einfach, sie wollen dies, das, jenes, und dann wird es einfach so groß, dass sie sich da verrennen.
Wobei da gibt es natürlich auch Beispiele in der Linux-Umgebung, wo es funktioniert hat, aber wo es dann eigentlich gar nicht mehr um Linux geht. Ich sage Red Hat. Klar gibt es bei Red Hat auch die Evangelisten, freie Software, sonst was, aber Red Hat macht sein Geschäft mit Firmen. Und den Firmen, die bei Red Hat einkaufen, denen ist es doch völlig egal, was da drunter läuft. Im Prinzip, würde ich mal sagen. Die wollen von Red Hat ein System, das funktioniert und das von denen gewartet und supportet und mit Dienstleistungen versehen wird. Das ist natürlich in der Regel auf dem Server. Das heißt nicht, dass die Leute, die bei Red Hat einkaufen, das auf dem Desktop einsetzen.
Tatsächlich eher unwahrscheinlich. Ist es auch schlicht und ergreifend so, gerade eben Red Hat oder der große Konkurrent SUSE aus Deutschland, die haben das durchaus auch erkannt, dass sie an gewissen Stellen einfach zusammenarbeiten müssen, um sich, weil es für beide besser ist. Und gerade im Serverumfeld sieht man das auch schön. Die beiden großen Hersteller, die kooperieren sehr gut an einigen Stellen. Gerade beim Linux-Kernel arbeiten die zusammen. Gut, da macht halt einmal irgendwer investiert in das eine viel Arbeit, der andere in was anderes. Und da klappt es ganz gut. Und auch die Hardwarehersteller, Intel ist zum Beispiel einer der größten Entwickler des Linux-Kernels, weil die einfach dafür Sorge tragen wollen, dass ihre Hardware richtig gut läuft. Ja. Und gerade jetzt, wo wieder ein bisschen Konkurrenz mit AMD da ist, ist es natürlich dann auch sozusagen, wenn das mit Linux, mit den Intel-Servern von Haus aus besser läuft, weil das alles in Red Hat Enterprise, Linux oder SUSE einfach automatisch reinfließt, dann haben sie da einen Marktvorteil und deswegen machen sie das auch. Aber wenn es halt darum geht, wie gut Linux auf Laptops läuft, da ist halt keine Firma so richtig im so ein Schwergewicht wie Red Hat oder SUSE, die das einfach mal vorantreiben, dass sich grundlegend die Sachen mal ordentlich gemacht werden.
Genau, weil du das mit Laptops, das war ja eine Sache, die du in dem Kommentar angesprochen hast. Hier gibt es noch den Hinweis von Mark Allelein, was hier zu kurz kommt, ohne gute Englischkenntnisse geht bei Linux nichts. Sobald ich mehr als knöcheltief rein will.
Dem kann ich tatsächlich nichts hinzufügen. Das ist tatsächlich so, Englisch ist wirklich Lingua Franca, ohne das geht es nichts. Tatsächlich ist das nicht das einzige Problem. Es ist sogar bei der Kernelentwicklung aufgefallen, dass aus asiatischem Raum die Leute anfangs ein Problem hatten, weil auch bei der Kernelentwicklung, da wird einfach gesagt, wenn was schlecht ist, dann sagt dir das einer. Ja. Also einfach, und im asiatischen Raum sind die dann beinahe dafür gefeuert worden, weil das da nicht gewohnt ist. Und das sind also nicht nur Sprachbarrieren, also das sind auch andere kulturelle Barrieren, die da zusammenkommen. Man muss das einfach auch abkönnen und sich damit arrangieren, wie da wiederentwickelt wird. Das stimmt.
Was natürlich für einen normalen Anwender erstmal so keine Rolle spielt. Ich glaube, du kannst, wenn du einfach nur ein Linux installieren willst, um es dann auch einzusetzen, glaube ich, kommst du eigentlich ganz gut klar.
Da kommst du auf jeden Fall ganz gut, das ist auch alles eingedeutscht und das ist tatsächlich kein Problem, aber wenn man eben tatsächlich irgendwie genau ein Problem hat mit seiner Grafikkarte, was vielleicht eigentlich noch nicht mal ein Linux-Problem ist, sondern irgendwas, was in der Hardware steckt, dann muss man halt ja irgendwie mitteilen, hey, das müsst ihr mal heile machen und dann kommt man mit Deutsch häufig nicht weit.
Genau, der Vorteil bei Linux ist ja, also so sicher auch im Verständnis von allen, dass es kein Problem gibt, das nicht gelöst werden kann, weil man muss nur den richtigen Ansprechpartner finden. Während bei Windows gibt es halt dann irgendwann die Antwort, ja, das geht halt nicht. Das hat also Copyright bei Windows oder irgendwas. Ist man
machtlos sozusagen.
Genau, also dann weiß man, wenn ich das jetzt gefunden habe und irgendjemand hat gesagt, das geht nicht, dann gibt man auf.
Genau.
Während das natürlich sicher eine Schwierigkeit ist, wenn jemand sagt, eigentlich muss das ja gelöst werden, aber ich kann das vielleicht jetzt nicht auf Englisch erklären. Was ich auch noch mir vor der Sendung überlegt habe und was auch im Forum vor allem von Heise Online jetzt zu der Sendung oft kam, also diese Frage, muss denn Linux überhaupt den Desktop erobern? Also viele, die, also das ist so eine Gruppe unter sich, das ist so dieses, wie man auch von anderswo kennt, wenn man so, man hat so sein Ding und die Mehrheit, die Masse der Menschen macht was anderes, das sollen die machen, ich bin aber unter mir, vielleicht will ich gar nicht, dass die Masse das benutzt, weil also zum Beispiel habe ich dann weniger Kontrolle drüber. Das wäre eine Kritik, die auch im Forum gesagt wurde. Also die sollen doch alle Windows benutzen, dann machen sie mir nicht mein Linux kaputt.
Ja, deswegen habe ich das in dem Kommentar halt auch angesprochen, dass dann eben am Ende die Großen, eben Google oder ankommt und sozusagen die Welt beherrscht mit und Betriebssysteme werden immer unwichtiger. Das heißt, am Ende sind dann die Ideen, die hinter freier Software stehen, gehen dann womöglich verloren, was weiß ich, in 20 oder 30 Jahren. Und dann weiß Google einfach noch mehr über mich und da habe ich einfach Angst vor. Oder irgendwann kommt vielleicht auch Microsoft auf die Idee und macht eine Linux-Distribution oder macht ein Windows-Linux. Das ist alles prinzipiell möglich und das ist eine Zukunft, die ich nicht so gerne mir wünsche. Da wünsche ich mir einfach mehr Freiheit, dass man einfach Kontrolle über seine Geräte behalten kann, dass man da einfach sagen kann, hey, Google erfährt jetzt nicht nichts von mir und solche Sachen.
Ich meine, das war es gab ja schon mal so Versuche, da in eine andere Richtung zu gehen mit Nokia und Intel, die versucht haben, Linux für Tablets und
Migo hieß das damals,
ja, war es dann das Tizen was geworden.
Genau, Smartphones zu machen.
Wenn Microsoft da eingestiegen wäre, Nokia hat es dann andersrum gemacht, ist dann bei Windows eingestiegen und hat damit irgendwie sein Ende besiegelt letztlich. Wenn es umgekehrt gelaufen wäre, sehen wir heute vielleicht anders aus, aber vielleicht nicht unbedingt besser. Das ist immer die Frage, wer wo einsteigt. Das ist ja genau das Problem, das man mit Android hat. Android hat sich extrem schnell durchgesetzt, weil Google drauf geguckt hat, so zack, ich mache eine Oberfläche und wir haben die Kontrolle drüber. Und bringen das über die Hersteller an die Leute ran und die Leute haben es gefressen, weil es gut funktioniert hat und damit
genau, war es ein gutes Gesamtpaket war. Das war einfach gut genug und dann machen sie sich keine Gedanken darüber, dass Google irgendwie plötzlich merkt, wenn sie da und da sind.
Ja. Und das ist so, ich glaube, das ist nochmal so eine andere Richtung auch, in der so die Diskussion geht. Also das eine, das mit den Reaktionen so, wir wollen unter uns bleiben. Ich meine, es ist das, was mich teilweise in diesen Diskussionen nervt, dass dann die Leute, die Auskenner kommen und sagen, also lasst mich doch in Ruhe, ihr seid immer zu doof dafür. Und das kann man so nicht sagen. Natürlich gibt es Anwender, die zu doof dafür sind. Das sind dieselben Anwender, die eben auf jeden Anhang in der Mail klicken oder so. Aber mein Gott, das ist die Welt, in der wir leben. Wir müssen mit den Leuten leben, die so eine Software nutzen. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, du bist so doof und ich bin viel besser. Das andere ist, hat das Gesamtpaket, was du eben angesprochen hast, dass Android so ein Gesamtpaket ist. Und da gibt es für viele Leute, glaube ich, bei Linux auch noch ein Problem. Also es gibt sehr viele Diskussionen, gerade auch auf YouTube, wie das ist mit Anwendungen, mit den Anwendungen, die dann kommen. Das beschreibt einer, wie er gerade Outlook abschafft und mit anderen Sachen. Aber das ist natürlich ein Dienstleister, der das dann auch für die Leute macht. Und ich als Privatanwender stehe dann völlig vor dem Problem. Ich bin mit meinem Office, kann ich plötzlich unter Linux nichts mehr anfangen. Dann kommt dann die Reaktion, ja, aber LibreOffice ist doch viel besser als Microsoft Office. Was ich erstmal so dahingestellt sein lasse. Es kommt ja immer auf die Anwendungsszenario an. Ne?
Also ja, also tatsächlich für so die Mainstream-Sachen, die man heutzutage macht, Office, Internet browsen, mhm. Mail und so, da bringt Linux natürlich alles mit. Mhm. Aber wenn man jetzt, was weiß ich, bei Photoshop ist zum Beispiel kein richtig guter Ersatz. Es gibt zwar GIMP, aber wenn man professionell ist, braucht man das halt. Aber dann setzt man dafür halt die Betriebssysteme ein, die gut sind. Mhm. Und angenommen, Linux würde eine größere Verbreitung erreichen, dann würde vielleicht irgendwann auch sowas wie Photoshop für Linux-Distributionen erscheinen. Das ist ja genauso wie Windows für gewisse Einsatzzwecke auch nicht das Richtige ist. Da hat sich dann, für manche Sachen ist vielleicht sogar mal ein Mac besser und das ist ja vollkommen legitim.
Ja. Das sieht man ja auch daran, dass wenn es um die Serverseite geht, so ein Admin, der hat keine Probleme, irgendwie mit Linux auf den Servern klarzukommen, weil auch alle Toolhersteller letztlich inzwischen, sagen wir mal, fast praktisch alle Toolhersteller oder Sachen, die ich als Admin brauche, Linux verfügbar sind.
Ist einfach, da hat Linux so eine Marktmacht, dass die Toolhersteller darauf achten mussten, dass das auch unter Linux läuft. Wo ich immer wieder erstaunt bin, wenn ich so höre, es gibt auch immer wieder Admins, die den ganzen Tag mit Linux basteln oder unter Linux entwickeln, weil die Software später auf Linux-Servern laufen soll. Aber dann machen die das auf dem Mac oder in der VM unter Windows, weil sie mit dem Linux-Desktop an sich nicht klarkommen oder weil sie so viele Probleme mit der Hardware haben. Und dann sind wir wieder da bei den Problemen von am Anfang, dass es da hakt. Ja. Und dass das halt auch der Verbreitung von Linux schadet sozusagen. Natürlich ist das alles ein Henne- und Ei-Problem. Aber so ist die Welt dann auch
wieder. Ja, das hat natürlich auch eine Geschichte dann beim Desktop. Ne? Wenn die Server zwar alle auf Linux laufen, aber in den Firmen dann der Desktop wieder auf Windows läuft, weil das funktioniert ja problemlos mit den Linux-Servern, ist aber für die Anwender einfacher oder angenehmer oder sie kennen es halt. Oder man ist als Firma darauf angewiesen, dass man bestimmte Supportverträge auch für die Anwendungen hat. Von daher hat sich da natürlich auch kein Druck aufgebaut, den Desktop von Linux genauso populär oder attraktiv zu machen wie die Serverseite.
Dazu ist Windows wahrscheinlich auch schlicht einfach zu günstig. Also wenn der Preisunterschied da wäre, dass Linux irgendwie günstiger wäre, wenn man, was weiß ich, ein Notebook für 100 oder 150 Euro weniger kaufen könnte, wenn kein Windows drauf ist, würde das sicherlich einige Leute interessieren. Das Problem ist einfach, aber wenn ich ein Notebook verkaufen will mit Linux, was ja auch einige Hersteller machen, dann muss ich halt auch deutlich mehr machen als Hersteller, damit das vernünftig geht. Mhm. Und das kostet natürlich auch und deswegen ist die Preisdifferenz meistens nicht so groß am Ende. Oder es kostet sogar teilweise dasselbe. Also ich hab ja letztens Notebooks getestet, da gab es halt von Dell 1, ist halt mit Linux 50 Euro günstiger. Da denken dann auch einige Linuxer dann drüber nach, ach, dann kaufe ich mir lieber für 50 Euro mehr das Windows-Gerät, dann habe ich das Windows nochmal in der Hinterhand für irgendwelche Sicherheit und spielen dann Linux selber auf. Ja. Das heißt, es geht dann noch nicht mal in die Zahlen ein, mit Linux verkauften Geräte.
Ja. Also ich hatte vorhin auch nochmal zu dem, warum sich es nicht durchsetzt. Also ich habe jetzt vorgestern mal wieder Windows 10 installiert. Also das ist halt auch so ein Argument, warum es auch vielen Windows-Nutzern lieb wäre, wenn sie mit Linux irgendwie eine Alternative hätten, die sie auch gefühlt besser empfehlen können. Weil viele machen es dann vielleicht trotzdem nicht, weil sie denken, es ist noch nicht so weit. Also weil bei Windows 10 jetzt, wenn man es mitkriegt, also jetzt auch, glaube ich, 2 Jahre alt, wie viel man jetzt schon oder wie schwierig es jetzt ist, zum Beispiel diesen Assistenten abzuschalten, da muss man in die Registry, wie schwierig es ist, diese ganzen Werbesachen, die wir ja sehen. Also zum Glück sehen wir das ja und muss man abhaken und sowas. Aber bei manchen Sachen ist es eben schon nicht mehr so, dass man es. Also da gibt es sicher viele, die auch beim Installieren denken, irgendwie ist mir das zu viel. Aber noch haben sie offensichtlich das Gefühl, dass sie nicht einfach auf egal welches Linux wechseln.
Das wird auch so bleiben. Ich meine, ich bin ja auch schon eine ganze Zeit lang hier und ich kann mich noch daran erinnern, wie Windows XP eingeführt wurde und die Leute alle geschrien haben, oh, das funkt nach Hause, das funkt nach Hause. Ja. Und die Sachen, die XP damals gemacht hat, da denkt heute keiner mehr drüber nach. Man gewöhnt sich einfach an diesen Kram und da braucht es dann halt sozusagen irgendwie meines Erachtens eben sowas wie die Linux-Gemeinde, die da ein System schafft, die eben sowas nicht einbaut.
Ja, wobei du sagst selber, man gewöhnt sich dran, ne? Und das komme ich jetzt wieder auf die Smartphones beziehungsweise auf Android zurück. Man hat sich so dran gewöhnt, was von den Smartphones alles an Daten bei irgendwelchen Cloud-Anbietern landet, um es einem bequem zu machen, dass es schwierig ist, damit noch ein Argument tatsächlich zu führen, also außer in bestimmten Kreisen. Es wird in Deutschland zwar immer viel über den Datenschutz geredet, also mehr als in anderen Ländern. Die Datenschutzbeauftragten tröten da sehr viel rum, was Android oder auch Google oder Apple machen. Nur die Leute benutzen trotzdem Android und lassen alles an.
Das ist einfach
weil es einfach, wenn man mit so einem Smartphone unterwegs ist und in der Cloud unterwegs ist, ist es einfach dermaßen bequem und praktisch.
Ja,
oder
so. Ja gut. Und, aber auch da gibt es ja technische Lösungen, die man bei Android oder bei Linux-Distributionen einsetzen könnte. Man könnte ja irgendwo eine Datei hinlegen, die sagt, die definiert die sozusagen die Konten definiert, wo ist mein Own Cloud, wo ist mein IMAP-Server und sonst was, damit man das nicht jedes Mal bei jedem Gerät neu konfigurieren muss, sondern einfach nur sagt, okay, importiere das und dann funktioniert das alles und dann würde es auch alles so einfach funktionieren können, wenn die Software gut genug ist wie bei Google und man muss sich nicht erst stundenlang rumkonfigurieren. Also technisch wäre das eigentlich gar nicht so schwer zu realisieren, sozusagen ein Betriebssystem wie Android etwas von den Diensten zu entkoppeln, die Google anbietet.
Ja, das Problem ist dann natürlich, das müsste ein Anbieter machen, der dahinter ein Geschäftsmodell entwickelt.
Genau. Ne? Und auch da müssten sozusagen wieder Anbieter eben von Mail-Servern, Heim-Cloud-Lösungen sozusagen zusammenarbeiten, dass einfach mal dieser Standard entsteht, dass man sozusagen nach dem Aktivieren von seinem Android dann sagt, okay, statt der ganzen Google-Dienste benutze ich jetzt das und das mit einem Klick. Dass man das so umstellen könnte, weil da stundenlang rumkonfigurieren, da haben wir alle in dieser hektischen, die meisten von uns in dieser hektischen Zeit heutzutage kaum noch Zeit für.
Ja, klar, es gibt auch die Maker-Szene, die irgendwie immer ganz viel bastelt, ne? Aber im normalen Alltag möchtest du ja erstmal, dass das Zeug funktioniert. Ja, und in der Freizeit kann man da ein bisschen basteln. Aber das ist genau die Sache. Also es gibt auch ein paar Diskussionen oder Diskussionsstränge jetzt auf YouTube und im Forum, wo darüber diskutiert wird, ob das Betriebssystem immer unwichtiger wird. Viele sagen, nee, bleibt immer noch wichtig. Und ich glaube, das ist den Leuten egal. Das war den Leuten irgendwie eigentlich schon vor 10 Jahren egal. Nur da hat es noch eine größere Rolle gespielt, weil man damit konfrontiert wurde. Heutzutage werde ich ja kaum noch damit konfrontiert. Genau. Meine Einwendungen sehen eigentlich schon überall gleich aus. Ob ich jetzt Google Drive oder Microsoft OneDrive oder Apple iCloud auf dem Smartphone, auf dem macOS oder auf Windows benutze, ist mir ja eigentlich völlig wurscht.
Aber die gehen zum Beispiel auch, ich glaube, fast alle, die du gesagt hast, oder alle nicht unter Linux.
Also die gehen auch unter Linux, meistens über Umwege. OneDrive war gerade ein nicht offizieller Client, um das mit Linux zu benutzen, hat einer empfohlen. Da habe ich dann immer ein Problem, vor allem wenn dann Microsoft anfängt, OneDrive umzustellen, einfach nur noch NTFS zuzulassen, dann musst du dann wieder gucken, dass deine Systeme unter Linux mit NTFS laufen. Ja, und so geht es dann immer weiter. Das heißt, du bist als Anwender immer wieder drauf zurückgeworfen, wenn es funktionieren soll.
Arbeit reinzustecken sozusagen. Oder Kompromisse einzugehen.
Also du hattest ja auch diese Sachen aufgezählt, wo du die Gefahr siehst, dass sie irgendwann das schaffen könnten, was Linux nicht schafft, also Chrome OS zum Beispiel. Das sind ja auch Sachen, die, weil das im Forum Tom K. darauf hinweist, dass die oft im Bildungsbereich, also dass sie darüber oft den Weg reinfinden. Also bei Chrome OS, vor allem in den USA, bei uns nicht so ganz. Er schreibt, bei uns wäre das dann eher Microsoft. Also hier ist, also zumindest ich erinnere mich noch dran, aber das hat man ja schon mal erklärt, das ist schon Ewigkeiten her. Wie das heute in Schulen ist, ist ein bisschen anders, aber wahrscheinlich auch Windows. Und einfach, dass darüber die Leute das schon mal kennenlernen und wenn vorstellbar jemand, der so eine Strategie hat und das macht, ist Google, also die wären dann die einzigen, die es verdrängen können und dass Linux, dass es da auch keinen gibt, der sich dessen annimmt oder annehmen kann.
Der sowas fördert. Also es gibt natürlich in den Unis oder in den Schulen immer einzelne Leute, die das machen, aber ich glaube, gerade als wir jung waren, haben wir uns noch irgendwie mehr für Computer an sich interessiert und auch mal ein bisschen rumexperimentiert. Ich glaube, die Generation heute macht das gar nicht mehr so. Wenn man denen manchmal sagt, ich schreibe bei der CT über was, so ein ähnliches Betriebssystem wie Windows und dann da gibt es auch was anderes außer macOS, das kennen die Leute häufig schon nicht mehr.
Es hängt halt sehr oft von der Initiative von Einzelnen ab, die dann irgendwie so als Eltern in Computer-AGs mitarbeiten.
Und so. Aber die Initiative von Einzelnen ist ja tatsächlich das, was Linux auf dem Server durchgesetzt hat. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Da hat dann irgendwer früher den Samba-Server irgendwo in die Ecke gestellt, ohne den Chef zu fragen. Hat ja auch nichts gekostet. Und dadurch hat sich Linux halt in die Unternehmen vorgeschlichen.
Da spielt dann noch was anderes eine Rolle. Auch wieder so eine proprietäre Firma. Weil nachdem IBM mit OS2 so abgekackt ist, dann sind die dann alle auf Linux und die ganzen OS2-Evangelisten haben plötzlich Linux geschrieben bei IBM. Das war auch so eine ganz komische Geschichte, wie das bei IBM damals gelaufen ist. Zumindest bei IBM in Deutschland. aber da spielte IBM dann natürlich auch eine Rolle, dass die plötzlich angefangen haben, den Firmen Linux zu verkaufen, ja,
genau.
im Hintergrund.
Aber die wollten, IBM hatte halt auch ein Eigeninteresse, genau. Also auch Ego, dass sie sich nicht von Microsoft abhängig machen wollen.
Ja. Nicht nochmal.
Nicht nochmal, ja.
Wobei, nochmal kurz auf die Schule einzugehen, da gibt es natürlich auch so eine ähnliche Entwicklung wie jetzt bei den normalen Anwendern, ne? Was jetzt in der Bildungspolitik ja immer diskutiert wird oder was dann immer so als große Projekte sind, die Tablet-Klassen. Ne? Dass die Schüler kriegen Tablets und so, ist dann wieder dasselbe. Dann ist dann entweder ein Android oder ein iOS drauf. Ja. Ne? Oder sie kriegen dann Netbooks mit Chrome OS oder sowas. Ne? Also da geht dann auch so eine Entwicklung hin, dass die Schüler eigentlich gar nicht mehr mit den Grundlagen dessen konfrontiert werden. Also dann ist auch egal, welches System man einsetzt. Ja. Hauptsache, die Anwendung funktioniert.
Genau.
Kann auf das Whiteboard vom Lehrer zugreifen oder so. Ne?
Ein viel gehörtes Argument, würde ich jetzt mal sagen, es kommt von Robert Woltrich auch, das Hauptaugenmerk sollte auch auf die Usability gelegt werden. Nur dann wird sich das Betriebssystem auf dem Desktop durchsetzen. Und da denke ich, also das höre ich ja auch schon seit Jahren, aber ganz ehrlich, als jemand, der es auch probiert hat, eigentlich kann ich ehrlich sagen, das war nicht der Grund, warum man es dann vielleicht nicht mehr nutzt. Also eigentlich ist Linux doch, also du bist jetzt Linux-Nutzer, aber auch ich würde jetzt sagen, es gibt eigentlich nicht wirklich was mich daran hindert. Also es ist nicht mehr so, wie es vielleicht vor 15 Jahren war.
Kommt drauf an, was man jetzt unter Usability versteht. Ich meine, die Oberflächen sind halt ein bisschen anders als Windows, aber wir haben auch auf Tablets und Smartphones etwas andere Oberflächen. Ja. Aber das ist mittlerweile den Menschen so geläufig, dass sie damit klarkommen und auch die Desktop-Oberflächen von Linux haben sich so angepasst, dass sie relativ intuitiv bedienbar sind. Natürlich gibt es da bessere und schlechtere. Also der Punkt der Usability, da denke ich, da ist Linux durchaus schon vorne mit dabei. Aber dann, wenn es eben um andere Sachen geht, Treiberinstallation oder so, das fällt für manche Leute auch unter Usability, damit sie es einfach auch benutzen können. Oder auch einfach mal neuere Software einspielen, LibreOffice, weil ihnen das alte irgendwie Probleme macht oder was bei der Distribution dabei ist. Da gibt es halt, das ist unter Linux teilweise anders. Zum Beispiel Treiber muss man normalerweise eigentlich gar nicht installieren, weil im Idealfall bringt die Distribution sie mit. Genau. Aber eben, wenn nicht, dann wird es halt gerade bei Linux auch besonders kompliziert. Und das ist halt so eine Sache. Oder einfach mal ein LibreOffice gegen Neueres einspielen. Das ist unter Linux auch nicht so einfach. Da kommt jetzt gerade was. Und ich denke, das sind Sachen, mit denen die meisten Leute dann zu kämpfen haben.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es, so wie du es jetzt beschreibst, dass es so, also die Sachen, die ein bisschen schwieriger sind, dass die, weil sie anders sind, also jetzt nicht nur bei Treibern, sondern einfach, wenn was nicht geht, habe ich bei Windows als jemand, der das nun seit Jahrzehnten inzwischen nutzt, irgendwie das Gefühl, wo ich hin muss.
Genau.
Und bei Linux habe ich das nicht. Und vielleicht gerade die Gruppe dann hinter diesen 6% jetzt bei Heise Online-Lesern, quasi die nächste Gruppe, die jetzt nicht mehr den ganzen Tag sich damit beschäftigt und nicht mehr ganz so unter die Motorhaube guckt, aber trotzdem noch so viel hat, dass die abgeschreckt wird. Und das sind ja oft dann die es den Nächsten installieren, also die sich gar nicht mehr drum kümmern, was darunter steckt, dass die durch diesen, also die Usability, das, was vorne ist und so, ich klicke alles drauf und das funktioniert so im Prinzip, wie ich es kenne, das mit den Updates funktioniert eigentlich einfacher, das macht Linux ja schon länger besser als Windows hat es jetzt übernommen, dass es so gemacht wird oder so, wie man es von Android kennt, dass dieser Punkt vielleicht die Schwierigkeit ist, wenn ich ein bisschen was machen will, ist manchmal muss ich halt googeln und dann muss ich da irgendwas reinschreiben und da ändern und das wird dann schwieriger.
Das
ist nicht so intuitiv, wie es viele, die mit Windows aufgewachsen sind, finden, obwohl sie es, wenn mir jemand zuguckt.
Es ist einfach anders vor allen Dingen.
Genau,
ja. Aber es ist halt auch tatsächlich wirklich das Problem, dass man einfach viel zu häufig dann doch noch eben auf die Kommandozeile runter muss oder doch an irgendeine Einstellungsdatei. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Usability-Faktor, der ein Problem für viele Leute darstellt.
Wobei das natürlich dann auch genau wieder dieses Problem eines Teils der Szene, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, ist, dass sie sagen, ja, die Leute sind ja nur zu faul, sich mit was anderem zu beschäftigen. Die sind Windows gewohnt und wollen alles so wie Windows haben. Zum einen kann ich das natürlich in gewisser Weise nachvollziehen, weil natürlich, wenn ich seit was weiß ich wie vielen Jahren mit Windows gearbeitet habe und dann auf was ganz anderes stoße, dann macht mir das erstmal Mühe, Arbeit und ist unangenehm.
Das wäre genauso, wenn ich nach 17 Jahren Linux auf Windows umsteigen muss. Da brauche ich erstmal 4 Wochen, bis ich überhaupt halbwegs das Gefühl habe, wieder arbeiten zu können.
Auf der anderen Seite kann man es den Leuten jetzt auch nicht vorwerfen, zu sagen, die sind alle doof oder faul oder nicht willig genug und deswegen sollen sie wegbleiben. Weil natürlich, wenn ich das jetzt nicht zu meinem Privatvergnügen in der Freizeit irgendwie als sozusagen Art Computerspiel begreife, um Linux zu installieren, dann will ich damit ja was tun.
Genau.
Und nicht irgendwie so um seiner selbst willen ein Betriebssystem installieren. Von daher ist natürlich die Schwierigkeit, auf die sie dann stoßen, wenn sie das nicht gewohnt sind und dann keine Hilfen kriegen, um das Neue auch richtig zu lernen. Das ist ja dann der nächste Schritt, ne? Wenn ich was sehe, was irgendwie anders ist, dann muss ich ja irgendwie auch die Möglichkeit haben, mitzukriegen, wie es denn anders funktioniert.
Dann kommen wir dann auch schon wieder auf die Sprachhürde, weil dann braucht man dann ganz schnell mal wieder Englisch oder so.
Und dann kann man es den Leuten ja auch nicht so vorwerfen, dass sie sagen, ja ne, gut, Moment, also ich habe jetzt 2 Tage dran gebastelt und es lief nicht, jetzt reizt mir. Dann ist es halt so, damit muss man leben, beziehungsweise damit müssen natürlich dann letztlich die Hersteller leben, wenn man dann an die Distributionshersteller geht oder so. Ja.
Ich wollte auch nochmal, weil wir mal auf YouTube gucken, also auf Facebook gibt es ein paar mehr Kommentare, die einfach nur sagen, wie toll sie Linux finden und warum. Also zum Beispiel Viren, also dass man vor Viren relativ sicher ist oder zumindest vergleichsweise, wenn man von Linux kommt.
Das ist übrigens auch eigentlich nur ein Faktor der Verbreitung.
Genau,
Das würde sich dann ändern. Wenn Linux verbreiteter wäre, dann würde es auch dafür mehr Viren und Schädlinge geben. Das sieht man ja auch schon auf Servern. Da gibt es ja auch einige, die gezielt auf Linux-Server gehen. Ja.
Und Ralf Rampftel sagt aber auch, das kenne ich auch, dass Linux das System ist, wo die Community immer perfekt erklären kann, warum die Sache, die ich gerade machen will, falsch ist. Also ich kenne das auch, dass man oft sucht und man sucht eine Lösung für was und die ersten 3 Kommentare sind erstmal warum. Und dann kommt irgendwann die Lösung, dann kommt erstmal warum. Das ist aber wahrscheinlich auch nur so ein gefühlt ist. Wahrscheinlich ist das woanders auch immer so. Das musst du jetzt auch gar nicht.
Ja, das Reizwort bei mir war Community, weil es gibt ja immer, das fällt auch bei uns im Forum häufig, es gibt halt keine Community. Ja. Irgendwie jeder Linuxer ist irgendwie automatisch dann ganz schnell ein Teil der Community, wenn er irgendwem anders hilft. Aber es sind halt auch alles nur Menschen und da gibt es solche und solche und manche, die sind halt nicht so hilfsbereit oder manche sind sehr hilfsbereit. Und manchmal sind Leute auch einfach inkompatibel und dann hakt es einfach. Und manche haben halt auch vielleicht mal krude Weltvorstellungen. Das muss man halt einzuschätzen wissen dann auch, oder?
Ich wollte das auch gar nicht, also ich kenne das auch persönlich gar nicht als Kritik, aber es ist schon immer lustig, dass man sich halt ein bisschen durchscrollen muss, weil oft sind es halt Probleme, mit denen hat sich jemand anders auch schon beschäftigt, aber vielleicht doch aus einer bisschen anderen Perspektive und dann sagt, nimm doch meine Lösung, die ich da schon gemacht habe, während ich dann sage, aber nein, ich will das. Müsste man jetzt immer die guten Beispiele haben, die hat man dann nicht da.
Wo sind wir in 5 Jahren? Was meinst du? Wagst du eine Prognose?
Also nach dieser Diskussion. Mit 500 Zuschauern.
Ich glaube, ich meine, dass mit dem Linux-Desktop die Situation ist schon wie schon lange so. Und es wird auch so bleiben. Ich meine, es wird irgendwie, die großen Desktops werden KDE, Plasma und GNOME bleiben. Andere haschen sich da vielleicht ein paar Marktanteile, aber das sind auch tatsächlich die federführenden Desktop-Entwicklungen und ich glaube nicht, dass da irgendein aufstrebendes irgendwas um die Ecke kommt, was es da besser macht. Deswegen bin ich halt auch der Meinung, den beiden zu helfen, ist das, womit man Linux am meisten helfen kann, also Linux auf dem Desktop. Ja. Und sonst in 5 Jahren ist tatsächlich eher die Gefahr, dass ich glaube, Chrome OS wird sich in Amerika vor allen Dingen stärker durchsetzen. Und hier eben wegen der Bildungssache und weil das Betriebssystem auf Desktops halt schon ein bisschen weniger wichtig wird. Ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich da so viel tun wird. Und damit Linux sozusagen wirklich eine größere Chance hätte in 5 Jahren oder irgendwie signifikant an Marktanteilen bekommt, dann muss ich an ziemlich vielen Stellen was ändern, denke ich.
Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, wo Microsoft alles auf ein Windows setzt und das irgendwie also so verbreiten will auf allen Wegen, dass wenn irgendwann wirklich die meisten Windows-Nutzer ein Windows haben, dass wenn es da ein Problem gibt, das sind ja oft so Geschichten, wo man mitkriegt, dass zumindest, also kann ja was Größeres, muss jetzt nicht mal Datenschutz sein, sondern also bei Updates, also ich kriege das jetzt auch mal mit, dass bei Updates einfach schon was schieflaufen kann und wenn da irgendwas groß schiefläuft, das wäre eine Möglichkeit, wo die Linux-Community, auch wenn sie es nicht gibt, aber so, also es gibt ja bestimmte, die auch sehr auf diese Wechsler quasi aus sind. Ubuntu ist sowas, was man immer als erstes gesagt bekommt, wenn man sagt, ich will anfangen, dass die sich dann vielleicht eine bestimmte Menge an Menschen zumindest holen können.
Ja,
und ich denke, dass Deutschland da immer ein relativ guter Ort für ist.
Ich denke auch, aber das ist tatsächlich diese Argumente sind auch schon dieselben wie vor 15 Jahren und du hast es ja selber probiert und auch von anderen Kollegen, die ich hier auf dem Flur getroffen habe oder wenn ich im privaten Umfeld, dann hört man häufig, sie haben es mal probiert, aber sind nicht kleben geblieben. Und ich denke, wenn nicht irgendwas um die Ecke kommt, was das besser macht, was die Gründe sozusagen beseitigt, warum man nicht kleben bleibt, dann wird sich da auch nichts tun, weil das der Wille, was anderes als Windows zu benutzen, ist eigentlich da bei den Leuten, zumindest hier in Deutschland.
Ja. Wobei die Frage ist, ob wir in 5 Jahren überhaupt noch über sowas wie ein Desktop-Betriebssystem reden. Und da ist dann natürlich eben die Gefahr mit Chrome OS oder sowas
viel größer noch. Ich denke so ein bisschen, das ist wie früher mit den Workstations bei den alten Hasen, da gab es dann die dicken Dinger von SGI und dann kamen irgendwann die kleinen Server von Intel um die Ecke mit einem Allerwelts-Windows, die haben dann einfach von unten das verdrängt und so verdrängt jetzt, glaube ich, auch Chrome OS und Smartphones den PC an einigen Stellen. Und aber natürlich wird der PC nicht weggehen, genauso wie Workstations auch heute immer noch irgendwo da sind.
Aber ich meine, wenn man sich gerade diese Hybrid-Dinger anguckt oder sowas hier wie Tablet mit virtueller Tastatur oder so, also mit einer ausklappbaren Tastatur oder sowas, dann sieht es dann schon wieder ganz anders aus, was Desktops für den normalen Menschen angeht, die er dann plötzlich doch nicht mehr braucht. Und dann war es dann allerdings auch mit Windows, wenn man nicht irgendwie die teuren Surface-Geräte kauft.
Ja, schade ist ein bisschen, dass es gab ja Open-Source-Lösungen für Mobilgeräte, Tablets, dass die alle so ein bisschen auch auf die Nase gefallen sind und sich nicht durchgesetzt haben. Auch da war unter Umständen die Konkurrenz zu groß. Da hat dann Canonical mit Ubuntu was versucht.
Firefox hat was versucht.
Dann gibt es das Jolla, was eine kleine Nische hat, aber auch was ein tolles Linux ist eigentlich. Da sind viele Technologien, werden da eingesetzt, die auch bei Desktop-Linux zum Einsatz kommen. Das heißt, das ist eigentlich total interessant, aber es es fristet ein Nischendasein seit vielen Jahren. Das wird, glaube ich, auch jetzt nicht irgendwie da irgendwie plötzlich.
Ich glaube, da hat
Marktanteile erhaschen.
Haben sowohl Ubuntu, Canonical wie Firefox der Sache einen Bärendienst erwiesen, weil nach den Pleiten, die damit eingefahren sind, wird natürlich kaum noch ein Hersteller sagen, wenn jetzt nochmal einer ums Ecke kommt oder sich frühzeitig dazu committen. Und dann hast du wieder das Henne- und Ei-Problem. Du hast dann zwar möglicherweise einen jemanden, der ein schickes Smartphone-System auf Linux-Basis macht, aber es gibt keine Hersteller, die es einsetzen. Ja. Dann musst du es wieder von Hand installieren und so. Dann bist du bei den CyanogenMod, das auch nur eine Nische letztlich besetzt. Und auch ein Eco-Problem gewesen.
Ja. Also ein Hinweis kommt noch aus dem YouTube-Chat. Wir haben ja ab und zu ich glaube, wir hatten ein Sonderheft mal, oder CT hat ein Sonderheft, Linux auf Linux wechseln. Man könnte ja eine Umfrage danach mal machen, warum wechselwillige Windows-Nutzer dann doch nicht gewechselt sind oder wieder zurückgekommen sind. Sowas kann man ja zumindest mal, ist ja vielleicht mal ein interessanter Ansatz, Idee, dass man mal da drauf guckt.
Genau. Fangen wir mit dir an.
Ja, genau. Ich werde das dann aufschreiben. Also bei mir war es Photoshop. Also deswegen Lightroom. Also ich habe dann immer wieder zurückgewechselt und das ist halt, dieser Wechsel ist dann einfach so, wenn ich jetzt schon hier bin. Ich habe mir Linux, ich habe mir Ubuntu alles eingerichtet, dass alles genauso funktioniert wie unter Windows und dann aber irgendwie.
Solange immer eine Sache da ist, für die man weiter Windows braucht, dann muss man neu booten und dann bleibt man da kleben und dann merkt man schnell, ach, es ist nervig, ich muss jetzt bei 2 Betriebssystemen pflegen und die Updates einspielen und auch da habe ich keine Zeit für und dann, ist man wieder bei Windows.
Genau. Okay, den Rest können wir dann in Umfrage fragen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir die meisten Sachen, also haben wir gut diskutiert. Ansonsten war es auch eine sehr lebhafte Diskussion über die verschiedenen Linux-Versionen im YouTube-Chat und wie gesagt auch ein bisschen auf Facebook. Dann würde ich sagen, war es das mit der Sendung? Wir sehen uns nächste Woche wieder und dich dann, bevor Linux sich durchgesetzt hat, sehen wir dich wieder.
Du musst dir mal eine heiße Show zum Linux Kernel machen, über den ich seit Jahren immer schreibe.
Ja, das ist, glaube ich, auch zum Special Interest. Dann musst du dir selbst die Fragen stellen. Dann so bis zur nächsten Woche. Schöne Woche.
Tschüss.
Ciao. Naja, ich kann halt nur.